Liebe Gemeinde, Christsein bedeutet Leben mit Jesus. Christsein heißt, ich muss mein Leben nicht mehr allein bewältigen. Es heißt aber auch, ich kann mein Leben nicht mehr selbst bestimmen. Ich habe einen König. Jesus zu vertrauen bedeutet zugleich, Jesus nachzufolgen, ihm zu dienen, auch ihm ähnlicher zu werden. Und in dieser Nachfolge, da machen wir immer wieder sehr gegensätzliche Erfahrungen. Und ich denke, das geht allen Christen so. Wir erleben Siege und Niederlagen. Wir erleben Wachstum im Glauben und Rückschritte. Wir erleben Gelingen und Scheitern. Wir erleben starke Stunden und schwache Stunden. Wir erleben den Glanz und das Elend in der Nachfolge Jesu. Und das ist unser Thema heute Morgen, Glanz und Elend in der Nachfolge Jesu. Und beide Situationen haben je ihre speziellen Gefährdungen, sowohl der Glanz als auch das Elend. Die starken Stunden haben die Gefahr, dass wir selbstgerecht werden, dass wir uns innerlich über andere erheben, dass wir uns selbst für stark halten, dass wir vergessen, dass alles, was wir als Stärke erleben, geschenkte Stärke ist von Jesus. Das ist die Gefährdung der starken Stunden. Und die schwachen Stunden bergen die Gefahr, ja, wenn wir dann, wie man so sagt, auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind, eben, dass wir das für die Tatsache halten. Dass wir sagen, das ist eben doch die eigentliche Wirklichkeit meines Christenlebens, das Scheitern. Und dass wir dann die Flinte ins Korn werfen. Dass wir uns dann mit einem mittelmäßigen Christsein zufrieden geben, weil wir sagen, mehr ist sowieso nicht drin. Dass wir den Anspruch aufgeben, ein Leben in ganzer Hingabe an Jesus zu führen. Und dann mündet die Sünde der Halbheit in die Sünde der Bequemlichkeit und wir richten uns darin ein. Also wenn sowieso unser Glaube, wenn das alles mittelmäßig ist, wenn wir ohnehin nicht mehr zustande bringen, dann brauchen wir auch nicht den geistlichen Kampf zu kämpfen. Dann söhnen wir uns aus mit unserer behäbigen, gutbürgerlichen Christlichkeit. Mehr ist eben nicht drin. Dann gestehen wir uns eben ein, dass Haus und Hof, Beruf und Schule am Ende doch mehr Aufmerksamkeit und mehr Mühe verdienen als Jesus. Dann gestehen wir uns ein, dass unser Bankkonto und unsere Krankenversicherung am Ende doch ein größeres Anrecht darauf haben, unsere Gedanken und unsere Leidenschaften zu beschäftigen als Jesus. Dann richten wir uns genügsam ein, irgendwo in der Grauzone zwischen Glanz und Elend, zwischen diesen beiden Polen. Und dann könnten wir schon fast den Dalai Lama zitieren, der von sich selbst in buddhistischer Bescheidenheit sagte, ich bin nicht der beste Dalai Lama, aber auch nicht der schlechteste. Und dann können wir sagen, na gut, ich führe nicht das glanzvollste Christenleben, aber auch nicht das elendste. Irgendwo Christsein in der Grauzone. Was aber machen wir dann, wenn wir einem Lied wie dem eben gesungenen begegnen? Alles gebe ich dir. Alle Zeit, alles Geld, alle Kraft, alle Gaben. Damit ist ja nicht gemeint, dass ich 24 Stunden am Tag in der Gemeinde sitze. Damit ist ja nicht gemeint, dass ich 70% meiner Aktien der Gemeinde überschreibe. Alles gebe ich dir. Aber damit ist gemeint, dass ich über alles Jesus Rechenschaft ablege. Dass ich alles, von Zeit bis Geld, von Gaben bis Kräften, als sein Geschenk verstehe, das er mir anvertraut hat, um damit ihm zu dienen. Haushalterschaft. Alles sein Geschenk. In allem bin ich ihm verantwortlich. Alles gebe ich dir. Du hast dich für mich gegeben. Alles gebe ich dir, meine Kräfte, meine Gaben, mein Mut, Verstand und Geld will ich nicht für mich vergraben, wie das der eine Mann im Gleichnis macht. Mach daraus, was dir gefällt. Was machen wir mit so einem Lied dann? Singen wir das gedankenlos mit oder spüren wir diese Spannung zwischen diesen Versen und unserem Leben? Oder pressen wir die Lippen zusammen und hoffen, dass der Nachbar nicht merkt, dass wir nicht mitsingen? Oder lächeln wir vielleicht sogar innerlich über so viel Naivität nach dem Motto, na, der muss ja noch ziemlich jung im Glauben sein, dass der so fröhlich von Hingabe singt. Ein Sänger, ich glaube, es war in Amerika, hat dieses Problem mal mit einer leichten Textänderung deutlich gemacht. Die haben dann im Refrain plötzlich gesungen, nicht I surrender all, sondern I surrender some. Also ich übergebe etwas. Und alle haben gelacht, weil sie das Lied kannten, aber weil damit auch deutlich wurde, wie absurd das eigentlich ist. I surrender some, all to thee, my blessed Savior, I surrender some. Manches gebe ich dir, wäre das vielleicht dann in der deutschen Übertragung. Manches gebe ich dir, du hast dich für mich gegeben, manches gebe ich dir. Wir merken, wenn wir das Lied so umtexten, dass das eigentlich absurd ist. Aber in unserem Leben merken wir das oft nicht. Auch Petrus hat beides zur Genüge erfahren. Glanz und Elend in der Nachfolge Jesu. Und in unserer Sommerpredigtreihe über Schlüsselmomente im Leben des Petrus wollen wir heute Morgen zwei solcher Schlüsselmomente in Kurzaufnahme festhalten. Letzten Sonntag waren wir eingestiegen mit der Bekehrung des Petrus, Lukas 5. Und heute Morgen werden wir ihn zunächst in einer Situation erleben, da ist er schon mehr als ein Jahr mit Jesus unterwegs. Und dann zum Schluss in einem weiteren Schlüsselmoment gegen Ende seiner dreijährigen Ausbildungszeit, kurz vor der Kreuzigung. Zuerst erleben wir also eine starke Stunde von Petrus mit in Caesarea und danach eine schwache Stunde in Jerusalem. Und die starke, das sage ich gleich vorweg, werden wir ausführlicher betrachten, weil der Text etwas komplizierter ist. Aber es ist einer der ganz, ganz wichtigen Texte über Petrus. Und es ist wichtig, dass wir den wenigstens in Ansätzen verstehen. Also erstens die starke Stunde in Caesarea, Matthäus 16, Sie haben das vor sich, die Verse 13 bis 18. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Und sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Was passiert hier? Jesus und seine Jünger haben sich für einige Tage in den Norden Israels zurückgezogen, nach Caesarea Philippi. Das liegt so unterhalb des Hermongebirges. Also man fragt sich, was machen sie da? Es ist eine Verschnaufpause, ein Atemholen. Man zieht Zwischenbilanz. Die erste Begeisterung über die Jesusbewegung war verflogen, trotz der vielen Wunder, die er getan hatte. Viele Führer des öffentlichen Lebens werden offenkundig feindseliger Jesus gegenüber und äußern das auch. Die Volksmenge reagiert zum Teil skeptischer als noch am Anfang. Der öffentliche Einfluss Jesu geht zurück, die Luft wird dünner und das merken die Zwölf natürlich auch. Es gibt in der Öffentlichkeit viel Kritik, viel Feindschaft. Die Zukunftsperspektiven der Jünger verdüstern sich. Und gerade jetzt spricht Jesus zum ersten Mal das Versprechen aus, das von da an wie ein helles Fanal über dem Weg seiner Gemeinde leuchten wird, bis heute, das auch uns gilt. Dieses Versprechen am Ende von Vers 18. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das ist das Fanal über der Geschichte der Gemeinde Jesu. Hier blickt unser Herr schon weit über sein Kreuz und sein Grab hinaus. Hier macht er seinen Jüngern klar, ihr habt keinen Grund zum Zweifeln, erst recht nicht zum Verzweifeln. Er gibt seiner Gemeinde eine göttliche Bestandsgarantie. Das ist wie gemeißelt in diesen machtvollen Worten, die Luther so übersetzt hat. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden, im Sinne von werden sie nicht überwinden. Wörtlich steht hier, die Tore des Todesreiches, also des Hades, werden nicht den Sieg davontragen über sie. Die Tore des Todesreiches werden nicht den Sieg davontragen über sie. Das steht hier wörtlich. Also wer hinter den Toren des Totenreiches verschwunden war, der hatte keine Chance mehr. Der konnte dem Klammergriff des Todes nicht mehr entkommen. Und Jesus sagt, Gemeinde Jesu, du musst keine Angst haben, jemals hinter den Pforten des Hades zu verschwinden. Keine Angst. Diese göttliche Bestandsgarantie gilt für die weltweite Gemeinde Jesu als Ganze. Aber sie gilt auch für jedes einzelne Glied dieser Gemeinde, das echt zu Jesus gehört. Keine Angst. Die Pforten der Hölle werden dich nicht überwinden. Und alles zusammengenommen erweist sich Luthers an dieser Stelle etwas freiere Übersetzung als ausgesprochen treffsicher. Die Pforten der Hölle steht eigentlich die Pforten des Todesreiches. Aber hinter der zerstörerischen Macht des Todes steht ja letztlich der Satan. Und er hat ein leidenschaftliches Interesse daran, die Gemeinde Jesu zu irritieren, sie zu quälen, sie zu beschädigen. Der Teufel hat ein leidenschaftliches Interesse daran, alles zu tun. Und er setzt alle Hebel in Bewegung, um die Gemeinde daran zu hindern, im Segen zu arbeiten und ihren Dienst für Jesus zu tun. Die Pforten der Hölle sind eine Realität. Aber, sagt Jesus, ihr müsst keine Angst haben. Was immer der Teufel anstellen wird, um die Gemeinde in die Knie zu zwingen, es wird ihm nicht gelingen. Es wird ihm nicht gelingen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Er kämpft auf verlorenen Posten. Er kann so ein paar Teilerfolge einsammeln. Aber er kämpft auf verlorenen Posten. Sogar der Tod, die letzte Waffe Satans, kann die Gemeinde nicht aufhalten. Und das beweisen die Märtyrer, deren Blut oft gerade der Same der Kirche war. Wie es das berühmte Zitat sagt. Aber warum können wir da so sicher sein? Welchen Grund nennt Jesus als Basis für diese Verheißung? Das steht hier auch. Er sagt, ich werde meine Gemeinde auf einen Felsen bauen. Und die große Frage ist, wer oder was ist dieser Fels? Dieses Felsmassiv, so steht das hier eigentlich wörtlich. Petra steht da im Griechischen. Die römisch-katholische Kirche deutet diese Stelle ja als Begründung für das Papstamt. Das ist die klassische Stelle zur Begründung des Papstamtes. Und Matthäus 16 ist besonders wichtig für uns in dieser geschichtlichen Stunde, weil ja inzwischen, wie wir das miterleben müssen, auch viele Evangelikale den Schulterschluss mit dem Papst suchen. Öffentlich hat das gerade in letzter Zeit zum Beispiel Thomas Schirmacher im Namen der Evangelischen Allianz immer wieder vorangetrieben, auch öffentlich davon berichtet. Wir müssen unser Verhältnis dazu klären. Und die römisch-katholische Kirche sagt, seht hin, Jesus hat doch selbst gesagt, dass Petrus der Fels ist, auf den er seine Gemeinde baut. So läuft die Begründung. Petrus war der erste Bischof von Rom und unsere Päpste sind eben die Nachfolger Petri. Auf dem Stuhle Petri, jetzt zur Zeit eben Franziskus. Franziskus ist der Felsen der Gemeinde. Und so hat es beispielsweise das erste Vatikanische Konzil formuliert, dass die Christen glauben müssten, Zitat, dass der römische Bischof, Nachfolger des heiligen Petrus, des Apostelfürsten, wahrer Stellvertreter Christi, Haupt der gesamten Kirche und Vater und Lehrer aller Christen ist. Also der Papst ist Vater und Lehrer aller Christen. Das ist das Selbstverständnis, dass ihm von unserem Herrn Jesus Christus im heiligen Petrus die volle Gewalt übergeben ist, die ganze Kirche zu weiden, zu regieren und zu verwalten. Zitat Ende. Das ist das Papstamt nach dem offiziellen römischen Text und volle Gewalt, das heißt, der kann auch bestimmen. Und dann verweist die römische Kirche noch auf einen Vers weiter, der steht jetzt hier gar nicht, Matthäus 16, Vers 19, deswegen lese ich ihn Ihnen nochmal vor, da heißt es, wie Jesus weiter zu Petrus redet, da sagt er, ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, alles, was du auf Erden bindest, soll im Himmel gebunden sein und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Das sogenannte Amt der Schlüssel. Was ist davon zu sagen? Die römische Kirche sagt, hier übergibt Jesus dem Papst die juristische Macht über die ganze Kirche. Wir können das jetzt nur kurz verhandeln, aber es ist unheimlich wichtig, dass wir diese Stelle verstehen. Was ist damit gemeint? Zwei Kapitel später weitet Jesus diese Vollmacht der Schlüssel zunächst auf die ganze Gemeinde aus. Das bleibt also nicht exklusiv auf Petrus beschränkt. In Matthäus 18, Vers 18 sagt Jesus dann, zu den Jüngern als Vertretern der Gemeinde folgendes, was ihr auf Erden binden werdet, also ihr, Plural, soll auch im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Und was ist mit diesem Schlüssel gemeint, mit diesem Binden und Lösen? Das ist nicht eine geheimnisvolle Sondervollmacht. Das ist nicht eine durch das Amt vermittelte spezielle Stärke. Sondern binden und lösen, diese Schlüssel, das ist das Bild für die Autorität der Jünger Jesu aller Zeiten. Und diese Autorität ist nicht in uns selbst begründet, nicht in irgendeiner speziellen Vollmacht, die wir hätten, nicht in einem Amt, nicht in einer Amtsweihe, sondern die Autorität ist begründet in der Wahrheit, die Jesus uns in der Bibel offenbart. binden und lösen. Das heißt, als Christen dürfen wir vom Wort Gottes her beurteilen, was richtig ist und was falsch. Natürlich, wir sind immer, auch als Christen sind wir Menschen und deswegen irrtumsfähig, aber das ist die Grundbestimmung. Wo wir an das Wort Gottes uns halten, können wir beurteilen, was richtig und falsch ist. Wir dürfen von der Bibel her verbindlich sagen, was von Gott erlaubt ist und geboten und was von Gott verboten ist. Was von Gott gewollt ist und was nicht von Gott gewollt ist. Also wenn ein Atheist kommt und sagt, ich brauche keine Sündenvergebung, dann können wir ihm aufgrund der Bibel beweisen, dass er Sündenvergebung braucht. Weil er sonst verloren ist und in die Hölle kommt. Binden und lösen. Oder wenn jemand viel Schuld auf sich geladen hat und bußfertig in die Seelsorge kommt und sagt, ich will mich auf die Vergebung Jesu verlassen, dann können wir ihm verbindlich aufgrund der Heiligen Schrift sagen, jawohl, er vergibt dir, du kannst dich drauf verlassen. Binden und lösen. Verbindlich zusprechen Wahrheit aufgrund der Heiligen Schrift. Das ist damit gemeint. Und das ist gemeint, was wir in Bindung an Gottes Wort sagen, hat Bestand. Es ist gültig. Binden und lösen. Und wenn die Gemeinde zum Beispiel von jemandem weiß, der im Ehebruch lebt, dann muss sie ihm ausrichten, was Hebräer 13, Vers 4 sagt. Zum Beispiel, die Ehe soll in Ehren gehalten werden, bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Binden und lösen. Das muss die Gemeinde ausrichten, auf der Basis des Wortes Gottes und nicht auf der Basis ihrer eigenen Meinung. Also nochmal, Matthäus 16, Vers 18 bis 19. Begründet keineswegs die Autorität irgendeines Papsttums, sondern begründet, woher die Gemeinde Jesu ihre Autorität, ihre Gewissheit und ihr Urteil hat. Das ist damit gemeint. So, und jetzt machen wir die Klammer wieder zu. Und trotzdem spielt Petrus persönlich in dieser Situation eine besondere Rolle. Er darf hier in Caesarea Philippi eine seiner starken Stunden in der Nachfolge erleben. Jesus sagt es ihm ganz persönlich auf den Kopf zu. Er sagt, du bist Petrus, Vers 18. Du bist Petrus. Petros steht da im Griechischen, der Fels, Kephas, Aramäisch. Und diesen Namen Fels hatte Jesus ja dem Petrus bei einer der ersten Begegnungen gegeben. Das haben wir nochmal gehört in der Lesung. Und damals war Petrus noch kein Fels gewesen. Das hatten wir letzten Sonntag gesehen. Aber Jesus hatte in Petrus schon das gesehen, was er aus ihm machen würde. Er hatte in Petrus schon dieses Profil erkannt, das er ihm schenken würde. So wie er in dir das Profil sieht, was er mit dir vorhat und was er aus dir machen wird. Und deswegen sagt Jesus, du bist Petrus, ein Fels in der Brandung, ein treuer Zeuge meiner Wahrheit. Und hier in Caesarea, mindestens ein Jahr später, vielleicht auch anderthalb Jahre später, bestätigt Jesus diesen Namen. Er sagt das hier in Vers 18 nochmal, du bist Petrus. Und dann fährt er fort, und jetzt ist wichtig, dass wir das genau verstehen, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und das ist jetzt ganz spannend. Worauf will Jesus seine Gemeinde bauen? Etwa auf Petrus? Dann läge Rom mit seinem Papstamt ja gar nicht so falsch. Meinen Petrus und Fels, in diesem Vers ist es extra dick geschrieben auf ihrem Zettel, ein und dasselbe. Das ist die große Frage. Und man kann diese Frage beantworten, eindeutig nein. Petrus und Fels meinen in diesem Vers eindeutig nicht dasselbe. Zwischen diesen beiden Wörtern besteht ein großer Unterschied. Petrus ist männlich und Petra ist feminin, ist weiblich. Petros meint einen Stein, einen einzelnen Stein, einen größeren Felsbrocken vielleicht, aber einen einzelnen Stein. Und Petra meint das ganze Felsmassiv. Petra meint das ganze Felsmassiv. Und ich denke, jetzt kann es klar werden, was hier gemeint ist. Jesus benutzt offensichtlich ein Wortspiel. Er sagt, Petros, du bist ein einzelner Stein, aber meine Gemeinde werde ich auf ein Felsmassiv bauen, auf eine Petra. Das ist noch viel stärker als du. Petra ist viel stärker als Petros. Du bist ein Teil davon, du bist daran beteiligt, du bist ein Felsbröckchen, aber meine Gemeinde baue ich auf das Felsmassiv. Das ist hier gemeint, eindeutig. Und wer oder was ist das Felsmassiv? Es muss etwas sein, das ist größer als Petrus, woran er aber trotzdem beteiligt ist, als einzelner Brocken eines großen Felsen. Was hat Jesus damit gemeint? Einen Moment Geduld, wir werden es gleich heraus haben. Worüber haben Petrus und Jesus unmittelbar vorher gesprochen? Und nicht nur die beiden, sondern auch die anderen Jünger waren dort bei dieser kurzen Einkehrtagung in Caesarea Philippi dabei. Sie haben gesprochen über die Frage im Kern, wie stehen die Leute persönlich zu Jesus? Wer ist Jesus? Für wen halten sie ihn? Und Jesus hat das dann gefragt, Vers 13, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seinen Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Für wen halten die mich? Menschensohn war ja dieser Titel aus dem Alten Testament für den endzeitlichen Richter, mit dem Jesus sich selbst auch bezeichnet hat. Wer ist Jesus? Wofür hältst du ihn? Und die Jünger? Die Jünger, die gehen vor wie Mitarbeiter vom Allensbacher Institut für Meinungsforschung und sie tragen zusammen, was Volkes Stimme so sagt. Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten oder einer der anderen Propheten. Und dabei schneidet Jesus ja auf den ersten Blick gar nicht so schlecht ab. Ja, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, ein beeindruckender Mann, fromm, mutig, entschieden, spielt eine tragende Rolle in der Heilsgeschichte. Johannes war ein angesehener Mann, aber er war auch ein toter Mann inzwischen. Der Landesfürst Herodes hatte ihn umbringen lassen, weil Johannes den wegen seines Ehebruchs zurechtgewiesen hatte. Und Herodes fürchtete jetzt, Jesus könnte so eine Art zweiter Johannes sein. Das lesen wir auch in der Bibel. So eine Art Johannes Redivivus. Und dem wurde es mulmig. Wieder einer, der mich auf meinen Ehebruch hinweist. Andere sagen, du seist Elia. Immerhin der wichtigste Prophet oder einer der wichtigsten Propheten des Alten Testamentes. Viele Juden erwarteten, dass Elia nochmal wiederkommen würde als Vorläufer des Messias. Jesus gleich Elia, immerhin der Vorläufer des Messias, des Retters. Nicht der Retter selbst, aber der Vorläufer. Nicht schlecht. Und wieder andere sagen, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Jedenfalls eine wichtige Stimme im religiösen Chor. Das ist doch ganz ordentlich. Und wissen Sie, an diesem Meinungsbild, da merken wir, wie heftig die Menschen damals über Jesus diskutiert haben müssen. Über seine Identität. Wer ist er wirklich? Und dabei sind die Jünger offensichtlich so höflich, dass sie die weniger schmeichelhaften Äußerungen gar nicht miterwähnen. Ja, wir wissen ja, dass einige seiner nächsten Angehörigen Jesus für total überdreht und verrückt erklärt hatten. Das wissen wir auch, das sagen die ja schon gar nicht. Und viele Schriftgelehrte sahen in ihm einen gefährlichen Aufrührer, einen Gotteslästerer, der es wagte, ihre hochgeehrten Traditionen in Frage zu stellen. Das sagen die Jünger schon gar nicht. Und fast alle diese Meinungen, die damals über Jesus vertreten wurden, werden bis heute vertreten, wobei durch den Abstand der Geschichte die nobleren Varianten eher überwiegen heute. Also manche halten Jesus für einen gescheiterten Idealisten, so etwas naiv, wohlmeinend, aber naiv. Wie zum Beispiel Erich Kästner in seinem berühmten Gedicht, 2000 Jahre sind es fast, seit du die Welt verlassen hast, du Opferlamm des Lebens, du gabst den Armen ihren Gott, du littest durch der Reichen Spott, du tatest es vergebens. Die Menschen wurden nicht gescheit, am wenigsten die Christenheit, trotz allem Händefalten, du hattest sie vergeblich lieb, du starbst umsonst und alles blieb beim Alten. Erich Kästner, ein gescheiterter Idealist war Jesus. Andere halten Jesus immerhin für eine der größten Persönlichkeiten, die jemals ihren Fuß auf diesen Globus gesetzt hat. Also noch oberhalb von Mutter Teresa, Albert Schweitzer oder Mahatma Gandhi. Um mal ein paar Prominente an dieser Stelle zu nennen, ohne sie damit zu bewerten. Mahatma Gandhi hat selbst über Jesus gesagt, Zitat, ich darf sagen, Jesus nimmt in meinem Herzen den Platz eines der großen Lehrer ein, schreibt Mahatma Gandhi, die auf mein Leben beträchtlich eingewirkt haben. Ich betrachte ihn als einen der großen Lehrer der Menschheit. Aber ich sehe ihn nicht als den Sohn Gottes an. Zitat Ende. Sogar die Moslems verehren ja Isa als großen Propheten. Und Sie wissen, Isa ist im Koran der Name für Jesus, wobei es sich bei Isa letztlich um eine Karikatur, um eine grobe Verfälschung Jesu handelt, die uns da im Koran begegnet. Aber so unterschiedlich diese Meinungen auch sind, an der entscheidenden Stelle stimmen sie überein. Jesus ist nur ein Mensch. Nur ein Mensch. Darin sind sich all diese Stimmen seltsam einig. So sehr sie sich sonst auch widersprechen. Nur ein Mensch. Damals wie heute. Und die Jünger? Und wir? Jesus fragt weiter, Vers 15. Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Jetzt haben wir das ganze Meinungsbild erhoben. Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und plötzlich ist es, als ob die Zeit anhält. Plötzlich ist es, als ob alle den Atem anhalten. Auf Petrus ist Verlass in solchen Situationen. Auf Petrus ist wieder Verlass. Er bricht als erster das Schweigen und er sagt es klar heraus. Da antwortete Simon Petrus, Vers 16, und sprach, du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Und wie reagiert Jesus? Endlich mal einer, der es kapiert hat. Wenigstens ihr seid nicht so begriffsstutzig. Nein, das sagt er nicht. Was sagt er? Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut, also Menschen, haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Verstehen Sie, das ist das Geheimnis. Du bist zwar auch ein ganz normaler Mensch, er spricht ihn hier mit seinem bürgerlichen Namen an, Simon, Jonas Sohn, du kommst aus einer normalen menschlichen Familie, du bist der Sohn von Jonah, du bist der Sohn von Karl Mayer, von Friedel Schulze. Du hast nicht meine rabbinische Ausbildung durchlaufen, Petrus. Aber du hast in diesem Moment den totalen Durchblick. Du hast ganz genau erfasst, wer ich bin. Warum? Weil mein Vater im Himmel es dir offenbart hat. Das ist das Geheimnis. Gott hat es dich erkennen lassen. Diese Wahrheit konntest du nicht von deinem Vater Jona lernen, Jonas Sohn, sondern nur von meinem Vater im Himmel. Er hat dir das Herz geöffnet, er hat dir den Verstand geöffnet. Und ich sage dir auch etwas, Vers 18, du bist Petrus. Und damit erinnert Jesus den Mann an die Namensgebung vor vielleicht gut einem Jahr. Und meine Gemeinde werde ich auf etwas bauen, was noch viel stärker ist als du. Nämlich auf ein Felsmassiv. Du bist Petrus, aber meine Gemeinde werde ich auf etwas bauen, was noch viel stärker ist, auf ein ganzes Felsmassiv, auf ein Gebirge. Und dieses Felsmassiv, das ist die Wahrheit, die du eben ausgesprochen hast. Jesus ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diesen Felsen, auf diese Wahrheit werde ich meine Gemeinde bauen. Verstehen Sie nicht, Petrus selbst, das Felsbröckchen ist der Felsen der Gemeinde, sondern die Wahrheit, die Petrus soeben ausgesprochen hat, stellvertretend für das ganze Jüngerteam. Das ist das Felsmassiv, das ist die Petra. Und deshalb konnte Paulus auch später alle Apostel als das Fundament der Gemeinde bezeichnen. Epheser 2, Vers 20. Er sagt, die Gemeinde ist erbaut auf dem Grund der Apostel und der neutestamentlichen Propheten. Also derer, die das Neue Testament zu Ende geschrieben haben. Die Apostel sind das Fundament der Gemeinde. Warum? Weil sie die Zeugen dieser Wahrheit sind, auf die Jesus seine Gemeinde baut. Und der Kern dieser Wahrheit ist die Wahrheit, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Christus. Der Retter. Und deshalb sind die Apostel das Fundament unserer Errettung. Nicht, weil die Apostel irgendwas getan hätten für uns, was uns erretten könnte. Sondern weil sie die Wahrheit über Jesus bezeugen und verbürgen. Die Wahrheit, die das Fels massiv ist. Also nochmal, ich denke, es ist jetzt sehr deutlich. Jesus sagt, das ist der Fels. Das ist das Fels massiv, auf das ich meine Gemeinde bauen werde. Petrus, die Wahrheit, die du gerade ausgesprochen hast. Die Wahrheit, die ihr alle gemeinsam ausbreiten werdet, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus ist der Sohn Gottes, der Retter. Du bist nur, könnte man Vers 18 zusammenfassen, du bist nur Petros. Du bist nur ein Teil dessen, du bist ein Felsbröckchen, ein Stein. Aber auf diese Wahrheit, die du soeben bezeugt hast, auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Und Jahrzehnte später, in seinem ersten Petrusbrief, wird Petrus auch uns, die Nachfolger Jesu, als lebendige Steine bezeichnen, die mit Petrus zusammen dieses Felsmassiv bezeugen. Wir sind auch Petrusse. Wir sind auch Felsbröckchen, Steine, die diese Wahrheit bekennen und ausbreiten. Jesus ist der Retter. Jesus ist der Sohn Gottes. Und deshalb hat Martin Luther über unsere Stelle zu Recht gesagt, alle, die in das Bekenntnis des Petrus einstimmen, sind selber Petrusse. Sind selber Petrusse, sind selber diese Felsbröckchen, die das Fundament der Gemeinde stärken. Also nochmal, Fundament Petra kann niemals ein sterblicher Mensch sein. Kann niemals irgendein Papst, Franziskus oder Benedikt oder wer auch immer sein. Kann nicht mal ein Apostel Petrus oder Apostel Paulus sein. Sondern dieser Fels, dieses Felsmassiv ist die Wahrheit über Jesus und zentral dafür, dass er der Retter ist. Das ist hier gemeint. Und das ist ein entscheidender Grund, warum der Teufel die Gemeinde Jesu nicht zerstören kann. Er kann sie nicht zerstören, weil er diese Wahrheit nicht zerstören kann, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Auch wenn er es versucht. Er versucht es durch die Bibelkritik, durch die historisch-kritische Methode. versucht er uns weiszumachen, dass Jesus nicht der Sohn Gottes war und ist. Dass er nur ein besonderer Mensch war, dem die Jünger dann nachträglich diesen Titel beigelegt hätten. Der Teufel bedient sich der historisch-kritischen Methode, um Jesus seine Gottheit zu rauben. Aber Gott lässt es nicht zu. Er sorgt dafür, dass seine Wahrheit erhalten bleibt und verteidigt wird und gepredigt wird durch dich und durch mich. Und diese Wahrheit kann der Teufel nicht zerstören. Und er kann nicht verhindern, dass die Wahrheit über Jesus, den Retter, den Sohn Gottes und deswegen auch von der Jungfrau geboren, das ist auch wichtig dafür, dass er der Sohn Gottes ist, den Sohn Gottes, dass diese Wahrheit bis ans Ende aller Zeiten ausgebreitet wird. Es war eine starke Stunde im noch jungen Christenleben des Petrus, als er diese Wahrheit gegen alle Strömungen, gegen den ganzen Mainstream seiner Zeit, gegen alle Zeitgenossen aussprach: Du bist Gottes Sohn. Und damit baut und erhält der Herr Jesus seine Gemeinde bis heute. Dass er immer wieder Menschen bereit macht, dass er immer wieder Menschen das Herz abgewinnt und uns zu dieser Einsicht führt: Jesus ist der Sohn Gottes. Die Bibel bezeugt es glasklar, ohne den geringsten Zweifel. Und dass er uns die Klarheit und den Mut schenkt, dies gegen alle Meinungen um uns herum zu bezeugen. Das war eine starke Stunde von Petrus, dass er Jesus so klar bezeugen konnte. So schenkt der Herr seinen Leuten immer wieder starke Stunden, zum Beispiel, dass wir einer Versuchung widerstehen, bei der wir bisher in 19 von 22 Fällen hereingefallen waren. Er kann uns starke Stunden dadurch schenken, dass wir um Jesu willen mal den Mund halten und nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, obwohl uns jemand schlimm beleidigt und schlimm ärgert und schlimm verletzt. Und wir bleiben trotzdem still und ruhig und beten für den Menschen. Nicht, weil wir uns mal beherrschen wollen, sondern um Jesu willen, weil wir wissen, es ist sein Wille jetzt in dieser Situation. Es kann eine starke Stunde sein, dass wir in einer schwierigen Weichenstellung die Priorität richtig setzen und sagen: Ich frage jetzt nicht in erster Linie, was mir vordergründig nützt, sondern was Jesus und seinem Reich nützt. Starke Stunden in der Nachfolge. Die will der Herr uns schenken. Und jetzt zum Schluss noch schnell der Szenenwechsel. Von der starken Stunde des Petrus zur schwachen Stunde, vom Glanz zum Elend der Nachfolge. Bei der nächsten Predigt werden wir hier nochmal anknüpfen, bei der nächsten Predigt über Petrus. Und wir werden sehen, wie das Elend dieser Situation dann zu einem noch schlimmeren Elend führte. Also zweitens die schwache Stunde in Jerusalem. Erstens die starke Stunde in Caesarea. Zweitens die schwache Stunde in Jerusalem. Und dazu lesen wir jetzt zum Schluss noch Lukas 22. Vers 31 bis 34. Das ist eine Situation kurz vor der Kreuzigung, also circa anderthalb Jahre bis zwei Jahre später. Das Gespräch in Lukas 22 ist also deutlich später als das in Matthäus 16. Und wieder sind sie alle beieinander. Jetzt mitten in Jerusalem, wo sich alles zuspitzt. Und wieder spricht Jesus den Petrus persönlich an, aber zugleich stellvertretend für die ganze Jüngerschaft. Er sagt: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Er sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Es ist auffällig, diesmal nennt Jesus den Petrus wieder mit seinem alten bürgerlichen Namen, Simon, Simon, so als wollte er ihn an seine Zerbrechlichkeit erinnern. Vergiss nicht, dass du ein Mensch bist. Überschätz dich nicht, Simon. Verlass dich nicht auf deine eigene Glaubensstärke. Simon, Simon. Und wie nötig diese Warnung ist, zeigt der Vers 33, diese stolze Selbstüberschätzung. Ich schaff das. Ich werde dich nie verleugnen, wenn ich ins Gefängnis gehen muss für dich. Und Jesus weiß, wohin Petrus mit dieser stolzen Selbstüberschätzung kommen wird. Und er sagt ihm das auf den Kopf zu. In Vers 34, er sagt: Petrus, ich sage, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du mich dreimal verleugnet hast. Wozu sind wir fähig? Und schauen Sie, an dieser Stelle lesen wir keine direkte Reaktion von Petrus. Sogar Petrus verstummt hier, kaum denkbar. Aber sogar er verstummt hier mal. Es verschlägt ihm die Sprache. Aber das ist doch dramatisch. Derselbe Mann, dem Jesus in Caesarea bescheinigt, aus dir spricht Gott, gegen den Mainstream deiner Zeitgenossen. Demselben Mann muss er jetzt ankündigen, du wirst mich verleugnen. Und wir wissen ja, wie total diese Verleugnung war, wie brutal diese Verleugnung war. Wie total Petrus vom Wege abgekommen ist. Andersherum hätten wir es ja noch eher verstanden. So am Anfang die Verleugnung in Matthäus 16 und dann zum Ende der dreijährigen Ausbildungszeit auf dem Zenit das große Bekenntnis. Das hätten wir noch irgendwie nachvollziehen können. Es muss ja vorangehen. Aber kommt uns das bekannt vor? Wie ist das möglich, dass ein aufrichtiger Jünger Jesu noch so oft scheitert? Wie ist das möglich, dass du und ich noch so oft scheitern? Dass wir manchmal immer wieder den gleichen Fehler begehen? Wie ist das möglich? Dass unser Eigensinn sich immer wieder durchsetzt? Wie ist das möglich? Dass wir immer wieder auf uns selbst vertrauen, wie Petrus hier? Wie ist das möglich? Dass wir Jesus enttäuschen und ihn vor der Welt im Grunde genommen schlecht machen durch unser Verhalten? Dass wir schlechte Vorbilder sind? Wie ist das möglich? Nun, die Rahmenbedingungen, von denen Jesus in Vers 31 spricht, haben sich ja nicht geändert. Der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Und die Pforten der Hölle lassen ihre Schatten erkennen im Hintergrund. Na klar, der Satan ist getrieben von dem Wunsch, Jesu Jünger hin und her zu schütteln, so wie man durch das Sieb den Weizen schüttelt, wenn er von der Spreu getrennt wird. So will der Teufel dich und mich hin und her schmeißen, wie bei einer Achterbahn. Und Jesus sagt, das wird passieren. Ihr werdet hin und her geschüttelt werden als Jünger Jesu. Der Satan wird euch verunsichern nach allen Regeln der Kunst. Er wird euch verunsichern nach allen Regeln der Kunst. Er wird euch im einen Augenblick in Zweifeln ersticken und im nächsten Moment euch durch Hochmut berauschen. Er wird euch betäuben durch eure Selbstüberhebung. Er wird euch übermütig machen und drei Minuten später kleinmütig. Schütteln wie den Weizen. Er wird euch selbstgerecht machen und selbstzerstörerisch. In einem Moment wird euch dazu bringen, dass ihr denkt, ihr könnt alles aus eigener Kraft, und im anderen Moment schmeißt ihr alles hin, weil ihr sagt, ihr könnt nichts. Er wird euch schütteln und sieben wie den Weizen. Das sind die Rahmenbedingungen. Und das stimmt auch. Und der Teufel wird euch so lange schütteln, bis er euch da hat, dass ihr sagt, es bringt ja doch nichts. Bis er euch da hat, dass ihr sagt, ich werde ja doch nie ein treuer Jünger Jesu. Bis ihr euch da hat, dass ihr alles sein lasst. Oder mit so einem Durchschnitt Pseudo-Christentum den Rest eurer Tage fristet. Er wird euch schütteln wie den Weizen. Wenn du wissen willst, wie das Elend deiner Nachfolge zustande kommt, dann hast du hier eine Erklärung, Vers 31. Das ist die Realität. Das ist der drohende Schatten der Pforten der Hölle. Und Petrus hat das nie vergessen. Er hat es nie vergessen. Jahrzehnte später wird er in seinem ersten Petrusbrief schreiben, Kapitel 5, Vers 8 folgende: Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Das hat er kapiert. Er hat es nie vergessen. Aber damit können wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen. Schauen Sie, Jesus behaftet uns auf unsere Sünde. Jesus sagt zum Petrus nicht: Ehe der Teufel dich gezwungen hat, mich dreimal zu verleugnen. Das ist nach dem Motto, du konntest ja sowieso nicht anders. Sondern er sagt, du wirst mich verleugnen. Du wirst mich verleugnen. Kannst dich nicht aus der Verantwortung stehlen. Du wirst treulos werden mir gegenüber. Du wirst halbherzig und nachlässig werden in der Nachfolge. Du. Und so haben wir einen Zwei-Fronten-Krieg im Grunde genommen zu kämpfen. Von außen der Teufel, der uns rüttelt, der uns schüttelt, der uns verunsichert. Und von innen unser eigenes Fleisch, unser dickes Ich. Unsere eigene Halbheit und Halbherzigkeit und Bequemlichkeit. Woran können wir uns klammern, wenn uns das ganze Elend unserer Nachfolge packt und vor Augen steht? Und jetzt kommt Vers 32. Ich freue mich so, dass wir diesen Vers hier stehen haben. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, sagt er. Das ist der Anker. Daran kannst du dich klammern, wenn dir das ganze Elend deiner Nachfolge vor Augen steht und dich packt. Und wenn du verzweifelt bist über dich selbst und niedergedrückt von deiner Enttäuschung und von deiner Ernüchterung über deine eigene christliche Realität, über dein real existierendes Christentum, wenn du so willst. Jesus sagt, ich ich bete. Ich bete für dich. Du, Simon, du, Angelika, du, Christian, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich bete für dich, sagt Jesus. Er sagt, ich kümmere mich um deinen Glauben. Ich halte dich persönlich fest. In Johannes 10 hat Jesus gesagt, ich halte meine Schafe fest und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das ist nicht nur ein Spezialversprechen für Petrus, sondern das hat der Herr Jesus allen seinen Nachfolgern verheißen. Im hohepriesterlichen Gebet, das Jesus ja ebenfalls in diesen Stunden kurz vor der Kreuzigung gebetet hat, da kommen wir auch schon vor. Wissen Sie das, dass Sie im hohepriesterlichen Gebet vorkommen? In Johannes 17, Vers 20, da sagt der Jesus, ich bitte dich aber nicht nur für sie, also für Petrus und die Jünger der ersten Stunde, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, 20, betet Jesus auch für dich und mich, der wir durch das Wort der Apostel an Jesus glauben. Und in Hebräer 4 steht dann diese jubelnde Gewissheit, die du, wenn du zu Jesus gehörst, ganz persönlich für dich in Anspruch nehmen kannst. Hebräer 4, Vers 14. Wir haben einen großen hohen Priester. Und der hohen Priester war immer der die Fürbitte tat. Wir haben einen großen hohen Priester, wir, die wir zu Jesus gehören. Jesus, den Sohn Gottes, damals wieder, der die Himmel durchschritten hat. Also der wirklich vor Gott steht. Wir haben einen Fürsprecher. Wenn du dich an Jesus klammerst, hast du Jesus als deinen Fürsprecher, den Sohn Gottes persönlich. Und er kennt dich genau. Und so steht das dann auch in Hebräer 4, Vers 15. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns leiden könnte, sondern der unsere Situation genau kennt. Der versucht wurde, wie wir in allem, doch ohne Sünde geblieben ist. Er erkennt uns. Er vertritt uns. Welch ein Freund ist unser Jesus, werden wir gleich singen. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Ich habe für dich gebeten, sagt Jesus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhören wird. Dass du nicht zugrunde gehst an der Verzweiflung über dich selbst. Ich habe für dich gebeten, sagt Jesus. Und wenn dich das nächste Mal die Verzweiflung über dich selbst packt, dann bitte ich dich, lies dir diesen Vers 32 vor, Lukas 22, Vers 32. Und halte Jesus diesen Vers vor und sag ihm, du hast doch für mich gebetet und du betest doch für mich, halt mich fest. Und weil das wahr ist, haben wir keinen Grund und kein Recht, uns in den Elendserfahrungen unserer Nachfolger heimisch einzurichten. Das machen wir manchmal, wir sagen, naja, es bringt eben nicht mehr, wir sind eben nicht fitter. Wir richten uns heimisch ein in den Elendserfahrungen unserer Nachfolge und das klingt dann noch ganz demütig. Wir sind nun mal schwache Menschen und wir sind nun mal mittelmäßig und das müssen wir ganz realistisch erkennen. Das ist nicht, was Jesus will. Diesen Rückzug in die fromme Selbstberuhigung versperrt uns Jesus mit seinem machtvollen Wort. Ich habe für dich gebeten. Ich habe für dich gebeten. Und wie könnte das ohne Folgen bleiben, wenn Jesus für dich betet? Das ist undenkbar. Undenkbar, dass das ohne Folgen bleibt, wenn Jesus für dich betet. Wenn du zu Jesus gehörst, dann betet er für dich. Du musst nur klarstellen, dass du zu Jesus gehörst. Ruf zu ihm, binde dich an ihn. Schrei zu ihm um Hilfe und Vergebung. Leg dein Leben vor ihm nieder. Und dann wird er dich immer wieder einsatzfähig machen, wie den Petrus hier. Denn sieh, wie geht dieser Vers 32 weiter? Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Dann stärke deine Brüder. Jesus lässt nicht zu, dass Petrus von der Fahne geht. Jesus lässt nicht zu, dass Petrus sich ins Privatleben zurückzieht. Als verrenteter Christ. Er sagt, wenn du dich bekehrst. Und damit ist nicht gemeint, die grundsätzliche Bekehrung des Petrus zu Jesus, die lag ja schon 3 Jahre zurück. Sondern man kann das eigentlich am besten so übersetzen, wenn du umkehrst, immer wieder. Er gehörte ja schon zu Jesus, es ging hier nicht um die grundsätzliche Bekehrung, aber wenn du umkehrst, wenn du deine Schuld an diesem Punkt einsiehst, dann wirst du auch wieder ein brauchbares Werkzeug sein. Und dann werde ich dich wieder in meinem Reich einsetzen können und dann werde ich dich, den schwachen Petrus, wieder gebrauchen können, um andere Christen zu stärken. Und genauso will Jesus dich und mich immer wieder einsatzfähig machen. Genauso will Jesus dich und mich immer wieder in die Buße führen. Will er uns immer wieder erschrecken lassen über unsere Schuld, über unsere Treulosigkeit, über unsere Selbstgerechtigkeit, über unsere Gottvergessenheit. Er will uns immer wieder in die Buße führen. Und er will uns dann zu einer tiefen, neuen Hingabe bereit machen. Und das ist das Geniale. Auf diese Weise will Jesus sogar unsere schwachen Stunden noch gebrauchen, um uns zuzurüsten für neue starke Stunden. Natürlich, die schwachen Stunden sind Schuld. Da gibt's nichts zu beschönigen, nichts zu vertuschen. Deine schwache Stunde ist auch deine Schuld. Meine schwache Stunde ist auch meine Sünde. Aber Jesus will das gebrauchen, um uns zuzurüsten für neue starke Stunden, wo wir ihm dann wieder mit ganzer, voller, ungeschmälerter Hingabe dienen können. Liebe Gemeinde, bei Petrus haben wir heute beides gesehen. Das Glanz und das Elend in der Nachfolge. Und auf welcher Seite dieser Skala würden Sie Ihr geistliches Leben zurzeit einordnen? Das ist eine spannende Frage. Würden Sie Ihre geistliche Situation eher so mit Tendenz Glanz oder eher mit Tendenz Elend beschreiben? Ja, das ist oft ganz nah beieinander. Das kann oft ganz schnell aufeinander folgen. Und wer von uns kann sich schon ganz durchschauen? Da gibt es nur eins. Es ist das Beste und das Einzige, dass ich jeden Tag wieder ganz in Jesu Hände legen darf. Dass ich jeden Tag wieder ganz in seine Hände legen darf. Jesus, du sollst alles haben, was ich habe und was ich bin. Immer mehr will ich dich lieben. Du bist meines Lebens Sinn. Alles gebe ich dir. Du hast dich für mich gegeben. Alles gebe ich dir. Meinen Stolz und meine Ehre, meine Pläne, meine Zeit, alles lege ich dir zu Füßen. Bin für deinen Plan bereit. Meine Schmerzen, meine Ängste, meine Mühsal, meine Schuld. Nichts muss ich vor dir verbergen. Du heilst alles mit Geduld. Alles gebe ich dir. Meine Kräfte, meine Gaben, meinen Mut, Verstand und Geld will ich nicht für mich vergraben. Mach daraus, was dir gefällt. Alles gebe ich dir. Alles gebe ich dir. Du hast dich für mich gegeben. Alles gebe ich dir. Sagen Sie ihm das doch. Amen.